Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wenn in 800 Jahren die Welt noch steht, das wäre dann das Jahr 2824 und es dann auch noch Menschen gibt, was werden die sich wohl erzählen? Was werden sie wissen über uns im Jahr 2024? Welche Texte, welche Lieder, welche Geschichten werden sie von uns in Erinnerung behalten haben? Was wird es wert gewesen sein, aufgeschrieben und weitererzählt zu werden? Das wissen wir alles nicht und das werden wir auch nie erfahren. Aber was wir wissen, ist, wie es sich in die andere Richtung verhält, was vor 800 Jahren gedichtet, gesungen und erzählt wurde. In Teilen steht das in einem Mammutwerk über die nordische Mythologie. Es heißt Die Edda. Eigentlich sind es genau genommen zwei Werke. Und in dieser Eine Stunde History wollen wir uns die mal genauer ansehen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich glaube ja, dass die in 800 Jahren noch eine Stunde History hören.
Das will ich wohl hoffen.
Aber hallo.
Uns gibt's dann noch. Wir haben es gerade schon gesagt, die Edda wird der nordischen Mythologie ja zugerechnet. Was versteht man denn eigentlich unter der nordischen Mythologie?
Naja, das sind zunächst einmal Erzählungen. Die Menschen, die wollen Geschichten hören und die Menschen, die wollen Geschichten erzählen. Das ist bis zum heutigen Tage so. Und diese Erzählungen, um die es heute geht, die stammen aus der vorchristlichen Zeit, aus dem skandinavischen Sprachraum. Und daran findet sich dann eine Göttergesellschaft. Aber das hat wenig mit dem Glauben zu tun, wie wir das heute kennen, sondern eher gedacht als eine Metaebene ohne konkrete Glaubensinhalte. Und vor allem, es war keine Religion.
Gibt es denn Ähnlichkeiten mit der griechischen Mythenwelt oder den Göttern?
Also prinzipiell sehe ich solche Ähnlichkeiten schon. Alle Menschen, die haben seit jeher nach Erklärungen gesucht für Naturphänomene. Nach der Herkunft des Menschen, nach dem Sinn des irdischen Daseins. In der Antike war das bei den Griechen und Römern so. Mit ausgedachten Geschichten von Helden und Heldentaten, mit einem Götterkonstrukt, das Normen und Werte vermittelt hat, aber auch Strafen bei Fehlverhalten ausgesprochen hat. Und manche germanischen Götter, die waren analog zu den römischen und griechischen.
Und diese germanische Götterwelt, wie war die denn aufgebaut?
Naja, also es gab zunächst mal böse Wesen, also Riesen und Ungeheuer. Die waren verantwortlich für Naturkatastrophen. Die konnten die Welt vernichten. Und damit das alles nicht passiert, gab es Gegengötter. Die sorgten für ein Gleichgewicht in der Welt. Und der höchste dieser Götter, das war Odin. Er war aus dem Geschlecht der Asen und er war wie Zeus der Göttervater. Und in der Edda fungiert er gleichzeitig als Kriegs- und als Totengott.
Ja, jetzt sind wir ja schon bei der Edda. Also dann lass uns doch auch mal kurz drüber reden. Was können wir uns denn unter der Edda eigentlich vorstellen? Was ist das?
Ja, wir lassen uns natürlich gleich noch genauer erklären. Mhm. Es handelt sich zunächst einmal um zwei Werke, die in Altisländisch geschrieben und im frühen 13. Jahrhundert entstanden sind. Das eine Buch ist die Prosa-Edda. Dieses Buch war für die Hofdichter in Skandinavien gedacht. Das war eine Art wissenschaftliche Sammlung und Erläuterung der nordischen Mythen. Das ist eine Textsammlung, ursprünglich nur als Edda bezeichnet. Das andere Buch, das ist die Lieder-Edda. Darin sind Heldenlieder der nordischen Mythologie enthalten, von der Völkerwanderungszeit bis zur Nibelungensage etwa um 1200.
Sag mal, und wo hat denn die Edda ihren super griffigen Namen her?
Ja, da kann man lange drüber diskutieren und auch streiten. Also entweder stammt es von Editio, also Herausgabe, oder man führt den Begriff auf den Verfasser der Edda zurück, Snorri Sturluson, ein isländischer Dichter und Historiker, aber eben auch ein sehr einflussreicher Mensch. Seine Familie gehört zu den einflussreichsten in Island, hat nicht nur die Prosa-Edda verfasst, dieser Mann, sondern auch weitere Werke über die Geschichte der norwegischen Könige.
Also wir werden uns jetzt mal auf die Spurensuche begeben, auf der Suche nach der Herkunft der Edda. Und wir gucken erstmal da, wo der Dichter herkommt. Wir gucken erstmal nach Island.
Als erstes müssen wir natürlich Odin erwähnen, den Göttervater. Gerne schlendert er durch die Menschenwelt, getarnt mit einem weiten blauen Mantel und einem großen Schlapphut. Was er da so treibt?
Oh, nichts Besonderes. Ich schaue ein bisschen nach dem Rechten, lenke ein paar Dinge in die richtigen Bahnen oder gebe mich den Freuden der Liebe hin und zeuge neue Göttersöhne. Starke Krieger werden sie sein.
Normalerweise ist Odin im Götterreich Asgard und beobachtet von seinem Turm aus, was in der Welt passiert. Er sieht alles, obwohl er nur noch ein Auge hat.
Warum ich nur noch eines habe? Nun, das kam so. Es gibt einen Geist, der alles weiß. Der lebt in einem Brunnen. Ich ging zu ihm, Totenstille herrschte da. Plötzlich teilte sich das Wasser im Brunnen und aus seiner Mitte sagte der Geist:
Was willst du, Gott? Kehre um. Die Erkenntnis aus dieser Quelle steht dir nicht zu.
Ich will und muss dieses Wissen erlangen.
So ohne weiteres kannst du es nicht bekommen. Reiß dir ein Auge heraus und versenke es im Brunnen, damit ich einen Schein vom Sonnenlicht bei mir habe. Dann darfst du dem lauschen, was die Quelle flüstert.
Hab ich natürlich gemacht. Und so alles vom Anfang und vom Ende der Welt erfahren.
Dein Sohn Loki und seine Kinder werden den Untergang der Welten herbeiführen. Ragnarök wird kommen und alles zerstören.
Doch ich werde für die letzte Schlacht gewappnet sein und hole viele gute Krieger nach Valhalla, damit sie am Ende an unserer Seite kämpfen.
Dafür zettelt Odin Kriege an und stürzt die Menschen ins Verderben. Sein Sohn Thor ist damit gar nicht einverstanden. Der Donnergott begreift sich als wahren Freund und Beschützer der Menschen, vor allem der einfachen Leute. Handwerker, Bauern und Kaufleute, die sind ihm am liebsten. Mit Königen und Kriegern kann er nicht viel anfangen, obwohl er gern selbst einen Kampf vom Zaun bricht.
Ja, ich gebe ja zu, ich prügel mich auch ganz gern. Aber halt mit Riesen und Trollen, die verheißen nur Schlechtes. Oder wenn mich jemand einfach so Weißglut treibt. Die anderen sagen, ich hatte ein Aggressionsproblem. Wenn ich das noch einmal höre, dann lasse ich euch Mjölnir spüren.
Mjölnir, das ist Thors Hammer. Unfehlbar wirft der Gott damit nach seinen Feinden oder schleudert Blitze auf sie. Zusammen mit seinem Kraftgürtel ist er so fast unbesiegbar.
Mann, hatte ich Schiss, als mir mein Hammer geklaut wurde. Bei einer Party in meinem Haus hat ein Riese mir meinen Hammer gestohlen und wollte ihn nur zurückgeben, wenn er die Göttin der Schönheit heiraten kann. Dreimal dürft ihr raten, wie die reagiert hat. Da habe ich mich dann selbst als Braut verkleidet. Der Riese war so blind vor Lust, dass er es gar nicht bemerkt hat. Irgendwann rief er:
Nun, holt den Hammer herbei, damit wir ihn der Braut in den Schoß legen. Denn auf diese Weise wird die Ehe geweiht, wie es Brauch ist.
Und als der Hammer dann auf meinem Schoß lag, habe ich mir den Schleier runtergerissen und alle erschlagen, die im Saal waren. Das war ein Spaß!
Und ohne meinen Einfall, sich zu verkleiden, hätte Thor seinen Hammer niemals zurückbekommen. Aber kriege ich dafür jemals Credits? Nö.
Loki, Gott des Feuers und quasi Adoptivsohn des Göttervaters Odin. Im Gegensatz zu Thor ist er ein Meister der Zauberkunst, die er oft für seine Scherze nutzt. Die anderen Götter finden das irgendwie gar nicht mehr witzig, weil sie oft unter seinen Späßen leiden müssen.
Aber ich habe uns auch schon oft den Hintern gerettet. Zum Beispiel, als eine Riesin bei uns einmarschiert ist und Rache an uns üben wollte, weil wir ihren Vater getötet hatten. Eine Bedingung, damit sie es nicht tat, war, dass wir sie zum Lachen bringen mussten. Die anderen waren total ratlos. Ich stamme aber ja selbst von Riesen ab und weiß, Riesen mögen einen derben Witz. Ich habe mir ein Seil geschnappt, es mit einem Ende an den Bart eines Ziegenbocks gebunden und das andere an meine, nun ja, Kronjuwelen. Und dann haben wir um die Wette gezerrt. Man tat das weh, sag ich euch. Aber das Riesenmädchen konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen.
Doch durch Loki wird eines Tages der Weltenbrand entfacht. Ragnarök, wie es in der Edda heißt. Der Untergang nicht nur der Götter, sondern auch der Menschen.
Chrissy Mockenhaupt auf Spurensuche nach den Ursprüngen der Edda. Und weiter geht es jetzt von hier aus. Rudolf Simek ist österreichischer Skandinavist und hat über die Wikinger, die Germanen und über die Edda publiziert. Hallo Herr Simek.
Grüß Gott.
Herr Simek, wie ist denn die Edda überhaupt entstanden?
Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil es gibt nicht die Edda, es gibt zwei Eddas.
Mhm.
Und nur eine hieß ursprünglich Edda, das ist die Prosa-Edda, die Snorri Sturluson verfasst hat. Und diese Prosa-Edda hat er vermutlich selbst Edda genannt. Die andere Edda, die viel bekannter ist normalerweise, die sogenannte Lieder-Edda, die ist später entstanden Und die hieß auch nicht Edda, sondern man hat sie erst im 16., 17. Jahrhundert dann so genannt, weil man meinte, sie wäre die Grundlage für Snorri Sturlusons Edda gewesen, weil er sie zitiert oder manche Lieder zitiert. Aber die hat damals noch gar nicht in dieser Form existiert.
Warum ist das denn überhaupt unterteilt in die Prosa und die Lieder-Edda?
Das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Texte. Das eine, also die Prosa-Edda, die ursprünglich Edda hieß, ist ein, man muss sagen, wissenschaftliches Werk oder zumindest poetologisches Werk, das er um 1225 ganz grob verfasst hat, um jungen Dichtern, also den isländischen Skalden, als Grundlage zu geben, damit dieses alte Wissen über Mythologie, über Dichtung nicht verloren geht. Und das ist die eigentliche Edda, ja.
Und die andere?
Die andere Edda hat man wahrscheinlich so 50 Jahre später, hat die wer gesammelt, und zwar eine Sammlung alter Gedichte. Wenn wir heute sagen Lieder-Edda, dann kommt diese falsche Vorstellung auf, dass das sangbare Lieder waren, also die man wirklich gesungen hat.
Ach,
vielleicht hat man
so.
Das eine oder andere kann vielleicht mal gesungen worden sein, aber im Prinzip sind es auch sehr hochkomplexe Gedichte, die also in Dialogform verfasst sind und also die sich zum Teil gar nicht eignen zum Singen, weil sie auch ganz unrhythmisch sind und so. Und diese Sammlung von Gedichten, die sehr, sehr unterschiedlichen Alters sind, manche über die Heldendichtung gehen sicherlich zurück ins 9. oder 10. Jahrhundert. Andere, gerade diese Götterlieder, bin ich der Meinung, dass die wahrscheinlich sehr spät entstanden sind, also so in der Renaissance des 12. Jahrhunderts, wo man in ganz Europa sich mit alten mythologischen Stoffen beschäftigt hat und auch in Island und in Norwegen wahrscheinlich auch, wo man also Gedichte gemacht hat über die alten Götter.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die hat man gesammelt. Wer hat denn diese Lieder gesammelt und die Gedichte?
Ja, gute Frage. Das wissen wir eben nicht, wer diese Lieder gesammelt hat. Sicherlich ein gelehrter Mensch in Island, irgendwann im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts, also so 1270 oder 1275 herum, der auch sehr strukturiert zuerst eine Sammlung von einem runden Dutzend von Götterliedern zusammengestellt hat und dann eine etwa gleich lange oder etwas längere Gruppe von alten Heldenliedern, die zurückgehen, wie gesagt, in die tiefere Vergangenheit und sich noch mehr mit ganz alter Vergangenheit der Völkerwanderungszeit in Europa. Denn diese Gedichte über Sigurd, den Drachentöter oder die Wölsungen oder Schlachten zwischen Goten und Römern und so weiter. Das geht also wirklich auf die Völkerwanderungszeit zurück. Aber in dieser Gedichtform sicherlich irgendwo in Skandinavien und dann ungefähr in der Wikingerzeit herum entstanden.
Ich bin ja immer noch ganz begeistert über diesen sehr griffigen Namen, die Edda. Wo kommt der her?
Noch eine gute Frage.
Deswegen haben wir also, ja Sie angerufen. Ja,
also es gibt zwei halbwegs überzeugende Theorien. Das eine, Edda heißt erstens einmal Urgroßmutter. Und ob Snorri Sturluson aber sein Werk jetzt wirklich Urgroßmutter genannt hat, ist eine andere Frage. Das klingt nicht so wahnsinnig überzeugend. Es ist vielleicht ein Sprachspiel. Er ist nämlich in einem isländischen Bauernhof, der damals das intellektuelle Zentrum war, aufgewachsen. Und dieser Hof heißt Oddi. Also ganz ähnlich geschrieben, Edda und Oddi, aber Oddi ist natürlich nicht dasselbe. Aber dazu kommt lateinisch Edo, ich spreche. Also vielleicht spielt er sich damit, dass er dieses Wissen, das er da in Oddi gelernt hat, jetzt hier zum Besten gibt und nennt das deswegen die Edda. Aber genau wissen wir es nicht.
Das mit der Urgroßmutter finde ich allerdings auch recht überzeugend, weil Urgroßmütter einfach so voll Wissen stecken, ne? Oft.
Das stimmt schon. Und das ist auch ein Argument, das immer wieder ins Treffen geführt wird. Aber eigentlich ist ja sein Werk im Gegensatz zu dieser Lieder-Edda eben nicht so eine Sammlung von Märchen oder Liedern oder Mythen, sondern es ist ein ziemlich gelehrtes Werk, wo er über poetologische Fragen eingeht und technische Fragen der Dichtkunst und so. Also das ist ganz unurgroßmütterlich, würde ich sagen.
Mm. Also sind die anderen beiden Theorien wahrscheinlicher.
Ja, ein bisschen. Also wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich nie entscheiden können.
Wir haben jetzt viel schon gesprochen über die Texte, die da gesammelt wurden, über die Lieder und die Gedichte. Und wir sprachen auch schon kurz über die nordische Mythen- und Götterwelt, die da ja auch Platz drin findet. Kann man die eigentlich vergleichen mit der der Griechen und der Römer?
Also was wir als Gebäude, so wie Snorri in seiner Prosa-Edda versammelt hat, das kann man durchaus vergleichen mit der antiken Mythologie der Griechen und Römer. Und ich bin ziemlich sicher, dass er in vielen Fällen auch daran gedacht hat. Er war ja ein gebildeter Mensch. Er war nicht nur Politiker und einer der reichsten Isländer seiner Zeit überhaupt und ein begnadeter Dichter und Schriftsteller, sondern ist auch auf einem schon genannten Hof Oddi aufgewachsen, wo ein Bischof zur Verwandtschaft gehört hat und der Hausherr ein Diakon der Kirche war und ein Ziehbruder von ihm wurde zum Priester geweiht. Also da war kirchliche Bildung, religiöse Bildung, aber natürlich auch die klassische Bildung Europas vorhanden. Und es hätte mich sehr gewundert, wenn er nicht ziemlich viel Ahnung, zumindest von römischer Mythologie hat. Und danach modelliert er das natürlich auch, was er über die heidnisch-germanischen Götter schreibt, soweit er es jetzt aus der Dichtkunst rekonstruieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, er schreibt 200 Jahre etwa oder mehr als 200 Jahre nach der Christianisierung Islands. Also mit nicht wahnsinnig vielen schriftlichen Quellen zu diesen Dingen. Das heißt, er rekonstruiert aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Quellen, also der Gedichte und vielleicht auch Erzählungen, Mythenerzählungen oder vielleicht sogar Rätselfragen, die sich mit Göttern beschäftigen, nicht? Was hat Odin seinem toten Sohn Balder ins Ohr geflüstert? Ja, wenn wir das wüssten, nicht? wird niemand wissen. Mhm. Und solche Rätselfragen, aber dadurch hören wir, dass Balder zu Lebzeiten Odins auf einem Scheiterhaufen gelegen ist und dass der Vater seinen Sohn hier betrauert hat. Und daraus kann er Geschichten rekonstruieren und das tut er. Und unsere ganze Mythologie der Germanen, die wir oft auf Snorri Sturluson allein basieren, ist also seine Rekonstruktion einer lange, weil 200 Jahre ist eine lange Zeit, einer lange vergangenen Zeit.
Rudolf Simek war das. Er ist österreichischer Skandinavist und hat uns erzählt über die Entstehung der Edda. Und ganz wichtig, was wir gelernt haben, ist, es gibt gar nicht die eine Edda. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
So, Matthias, jetzt haben wir ja schon einiges gehört über die Herkunft der Edda und die Machart. Aber was steht denn jetzt eigentlich in diesen beiden Büchern drin?
Also in der Lieder-Edda, da findet man Götterlieder und Heldenlieder insgesamt etwa 40. Dann wird Wissen vermittelt, manchmal in erzählerischer Form, manchmal im Dialog. Da geht es dann um Götter und um die Vorzeit. Und dann geht es natürlich um Helden. Das sind germanische Helden, von denen manche übrigens tatsächlich gelebt haben. Und die sind nahezu identisch mit den Helden in der Nibelungensage.
Kann man sagen, dass die Edda sozusagen die Vorlage ist für die Nibelungensage?
Also die Edda ist so etwas wie eine Vorlage für nahezu alle überlieferten germanischen Göttersagen. Die Edda ist eine Art Inspirationsquelle für künstlerische Werke bis heute übrigens. Erst durch die Edda wissen wir von der germanischen Götterwelt und natürlich auch von der Mythologie. Und insofern ist die Edda Grundlage für weitere Schriften und Überlieferungen und natürlich auch für die Nibelungensage.
Was genau steht drin in der Edda? Das weiß Katrin Klentsch-Prieber. Sie ist Professorin und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Germanistik, Vergleichende Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität in Bonn. Hallo, Frau Klentsch-Prieber.
Hallo.
Ich würde gerne mit Ihnen über den Inhalt der Edda sprechen. Wir haben schon gehört, es gibt ja die Edda der Gedichte und es gibt die Edda der Lieder. Geht es denn da inhaltlich eigentlich um die gleichen Sachen?
Ja, das kann man so sagen. Also die Lieder-Edda hat im ersten Teil einen ganz großen Komplex Götterlieder und im zweiten Teil sammelt sie Heldenlieder. Und gerade aus den Götterliedern, aber auch aus den Heldenliedern tauchen einzelne Strophen in der Snorra-Edda wieder auf. Denn die Snorra-Edda hat unterschiedliche Teile und ist eine Prosa-Edda. In diesem Prosatext werden Strophen aus der Lieder-Edda eingeflochten und sie werden erklärt. Mhm. Denn die Strophen der Lieder-Edda sind unter Umständen recht unverständlich, setzen viel Vorwissen voraus.
Das heißt, die ergänzen sich sozusagen, die beiden Eddas.
Ja, und nicht nur die. Also wir haben auch einzelne Strophen aus der Lieder-Edda, die wieder in Saga-Texten aufgenommen werden. Und so haben wir ganz, ganz viele Stellen, wo diese Heldenlieder oder Götterlieder, Strophen auftauchen und mitunter auch recht unterschiedliche Vorstellungen oder Ausgestaltungen dessen, was da in den Prosaerzählungen drumherum erzählt wird.
Welche Bedeutung hat denn die Edda damals eigentlich für die Menschen gehabt?
Ja, das wird ein bisschen deutlicher, wenn wir uns jetzt die Snorra-Edda einmal anschauen. Die besteht aus 4 Teilen. Einem Vorwort, einem ersten Teil, der die Mythologie der Götter erzählt, aber auch einem zweiten Teil, der die Sprache der Dichtkunst heißt und Stilmittel und Metaphern in sich vereint, und einem dritten Teil, der Versmaße an beispielhaften Strophen erklärt. Und wenn wir das zusammenschauen, dann sehen wir, die Edda war, die Snorra-Edda, ein Handbuch für Dichter.
Also haben das denn nur Dichter benutzt oder hat das auch das breite Volk sozusagen benutzt, die Edda?
Naja, also es wird eine mündliche Tradition gegeben haben, sonst wäre gar nicht diese Sammlung der Lieder-Edda entstanden. Da sind Lieder drin vom 9. bis zum 13. Jahrhundert, also teilweise zeitgenössisch, als diese Handschriften geschrieben wurden. Aber die Snorra-Edda wird wahrscheinlich nicht nur von Dichtern gelesen worden sein, denn die Erzählungen, die mythologischen Erzählungen, die wir da drin finden, die sind spannend und die sind erklärend. Konzeptionell ist dieses Buch so gemacht worden, aber es ist auch heute noch ein Buch zum Vorlesen.
Und für die Dichter, war das so eine Art Vorlage für ihre eigenen Werke?
Ja, also ich würde es so sehen, dass man vielleicht alles sehr, sehr gut verstanden hat. Und einerseits hatte man da einen Traditionsschatz. Man wollte die Dichtungstradition bewahren, die man schon hatte, aber man konnte auch die eigenen Techniken nochmal erklären und sammeln. Und insofern ist das so ein großes Kompendium zur Sicherung, zur Erklärung, aber auch zum Lernen. Und da einige Strophen tatsächlich dann auch im 13. Jahrhundert erst entstanden sind, wird man das auch gebraucht haben.
Also so eine Art Handbuch.
Ja, ein Handbuch für Dichter.
Wie ist denn die Edda eigentlich damals verbreitet worden? Also 1223, da waren die Möglichkeiten, Dinge zu verbreiten, ja eher begrenzt, wenn wir das mal so vergleichen mit uns heute. Also heute ist es ja leicht, aber damals, wie hat man das gemacht?
Ja, die Edda liegt uns vor in Handschriften und sie ist auch handschriftlich weitergegeben worden. Das heißt, jemand hat auf Pergament diese Texte abgeschrieben und wir haben noch 7 mittelalterliche Handschriften oder Reste von denen. Es wird aber weitaus mehr gegeben haben. Aber davon müssen wir auch ausgehen, dass es parallel eine mündliche Tradition gegeben hat, das vorgetragen wurde und auch als Teile der Lieder schon verschriftlicht wurden, dass es noch Vorträge gab.
Wenn Dinge so mündlich weitergetragen werden, dann ist es ja oft so, dass der eine mal was weglässt und der eine mal noch so ein bisschen was dazu dichtet. Ist das auch passiert mit der Edda? Hat die sich dadurch, dass sie mündlich weitergetragen wurde, immer vielleicht auch so ein bisschen entwickelt?
Also für die Lieder können wir das sehen, da gibt es Varianz. Trotz strengen strophischen Versmaßen, die wir haben, trotz Reimformen, haben wir nicht in allen Handschriften dieselben Strophen ganz, ganz exakt stehen. Also bei Mündlichkeit kommt immer eine gewisse Varianz dazu. Und zumindest für die Snorra-Edda können wir sagen, haben wir eine Handschrift aus Uppsala, die sehr anders ist als die restlichen Handschriften, die wir sonst so belegt haben. Es gab also verschiedene Versionen der Edda.
Jetzt wird diese Edda ja Snorri Sturluson zugeschrieben. Diesen Namen haben wir auch schon häufiger gehört jetzt hier im Podcast. Wer war das?
Snorri Sturluson war ein gelehrter, einflussreicher und auch mächtiger Mann seiner Zeit. Er lebte von 1178 oder 79 bis 1241. Er muss über eine fundierte Ausbildung verfügt haben, denn er kannte die maßgeblichen lateinischen Schulautoren des Mittelalters. Das sehen wir an seinen Texten. Er schrieb zwar selber auf Isländisch, aber ließ sehr viel Wissen aus diesen lateinischen Quellen auch in seine Texte einfließen. Denn Latein war nun mal die Gelehrtensprache des Mittelalters. Snorri selbst war kein Kleriker, sondern ein weltlicher Gelehrter. Er unternahm Reisen an den norwegischen Hof und dort verfeinerte er auch seine ausgezeichnete Erziehung und er importierte von dort Teile der höfischen Kultur nach Island. Außerdem gehört er zu einer der einflussreichsten Familien, die es auf Island gab in der Zeit. Er gehörte zum Geschlecht der Sturlungen. Und zu seiner Familie zählen berühmte Gerichtssprecher. Er selber hatte diese Würde eines Gerichtssprechers auch inne. Das waren die Goden. Es gehörten zu seiner Familie viele Gelehrte und sehr berühmte Skalden zählen ebenfalls zu Snorris Familie.
Also über den weiß man tatsächlich ja offenbar viel.
Ja, man weiß sehr, sehr viel, denn man hat Sagas, die über die Sturlungen berichten. Wir wissen auch daher, dass Snorri sich zunehmend auf Island in Fehden verstrickte und zu diesen inländischen Auseinandersetzungen kamen dann noch Konflikte mit dem norwegischen König Hakon, der dann schließlich seine Ermordung beauftragte und Snorri wurde dann 1241 im Auftrag des norwegischen Königs ermordet.
Warum?
Ja, er setzte sich sehr für die Unabhängigkeit Islands ein, hatte Kritik am norwegischen Hof und er war dort zu Gast. Eigentlich war es ihm verboten abzureisen und das hat er trotzdem getan. Und dann wurde er verfolgt und auf Island ermordet.
Eine traurige Geschichte über Snorri Sturluson. Kommen wir mal zurück zu seinem Werk, zur Edda. Weiß man, wo die gespielt hat eigentlich?
Nein.
Nein?
Nein.
Aber es gibt sicherlich Vermutungen.
Ja, also es handelt sich bei den Geschichten der Snorra-Edda um größtenteils mythologische Erzählungen. Mhm. Und diese mythologischen Erzählungen spielen in einer vagen Vorzeit, in einer vagen Vorzeit des Nordens. Aber diese Erzählung bleibt räumlich recht unkonkret. Nun haben wir in der Snorra-Edda auch konkrete Orte, die angegeben werden, wie den Mälarsee in Schweden. Mhm. Aber seine Entstehung wird mystisch erklärt. Das heißt, dort kann man lesen, dass der See entstand, weil die Riesensöhne der Asengöttin Gefjun mit ihren gewaltigen Flügen das Land zerfurchten. Und man merkt natürlich gleich, dass hier eine Erklärung für ein bestehendes Phänomen, nämlich diesen Mälarsee, gegeben werden soll. Aber es handelt sich natürlich nicht um eine exakte geografische Darstellung, wie wir sie jetzt heute verwenden und die wir dann nur noch freilegen müssen. Und genau das ist auch nicht die Erzählabsicht. Es geht an den Texten vorbei. Also zwar mögen Eindrücke dieser skandinavischen Landschaft eingeflossen sein, aber im Wesentlichen sind die eddischen Texte, die Lieder wie auch die Erzählungen der Snorra-Edda, ganz unkonkret. Und das lässt sich ganz gut an der Weltenesche Yggdrasil nachvollziehen. Sie hat riesige Wurzeln, dient als Gerichtsplatz der Götter und wird von mythischen Tieren bewohnt. Und wenn wir nun jetzt zum Beispiel ins Internet gucken, dann finden sich zahlreiche Abbildungen dieser Yggdrasil. Doch dabei handelt es sich um moderne Fantasy. Denn die mittelalterlichen Quellen sind viel, viel unkonkreter, sodass es Spielraum gibt, die darin enthaltenen Darstellungen fantasievoll auszugestalten. Mhm. Und dann entsteht eine Form von Kunst, die uns heute dann in Romanen oder Filmen, Comics, Bildern oder anderen populären Darstellungen begegnet. Aber wissenschaftlich sind diese Mutmaßungen nicht gedeckt. Also wir wissen nicht, wie sich die Wikingerzeit oder das Mittelalter diese Weltenesche vorgestellt hat, denn wir haben nur diese Texte, und die sind sehr, sehr offen. Aber das ist ja vielleicht auch gerade das Interessante, dass die Eddas virtuelle Erzählräume schaffen, die durch die Rezipienten dann ausgestaltet werden können und die das eben auch heute noch werden.
Also wo die Edda ganz genau gespielt hat, darüber wissen wir nicht viel. Und das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was in der Edda drinsteht. Und vor allem war dieses Werk eine Art Handbuch für Dichter. Das hat uns Katrin Klentsch-Prieber erklärt. Sie ist Professorin und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Germanistik, Vergleichende Literatur und Kulturwissenschaften an der Uni Bonn. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Matthias, die Edda, die lässt uns ja in die germanische Vergangenheit blicken. Welche Rolle spielen denn da die Wikinger? Wie sehr ist denn diese Vergangenheit von ihnen beeinflusst?
Also die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Allein die Götter, also Odin, der Göttervater, oder Thor, der Gott des Donners, die begegnen uns immer wieder und natürlich auch bei den Germanen. Und die gesamte nordische Mythologie, also die Sagenwelt der skandinavischen oder nordgermanischen Völker, all das findet sich in der Edda wieder. Und sie ist die wichtigste Quelle über eben diese Mythologie und die nordischen Götter. Und die Edda überliefert uns die Erzählungen über eben diese Götter und Mythen.
Haben denn diese Götter und ihre Mythen eher was mit der antiken griechischen Sagenwelt zu tun, oder war das mehr oder weniger sowas wie eine Religion der Wikinger?
Also über Religion bei den Wikingern oder über religiöse Vorstellungen der Wikinger wissen wir wirklich nicht so wahnsinnig viel. Vermutlich gab es eher sowas wie kultische Rituale, also Opferzeremonien und Regeln, an die man sich halten musste, um die Götter gnädig zu stimmen. Insofern denke ich, dass die Verbindung zur griechischen Sagenwelt der Antike stimmt. Es prallten also unterschiedliche Lebenswelten aufeinander, als die Christen nach Skandinavien kamen und christianisierten. Götterglaube und Kultglaube hier, Monotheismus da.
Also, wir wissen nicht alles über die Wikinger, aber was wir alles wissen über die Wikinger, das weiß Dr. Matthias Toplak. Er leitet das Wikingermuseum Heiterbu in Bußdorf in Schleswig-Holstein. Mit ihm haben wir auch schon im Juni 2023 in eine Stunde History über die Wikinger und ihre Ziele und Strategien gesprochen. Hallo, Herr Toplak.
Moin.
Was weiß man denn über eine Religion der Wikinger, Herr Toplak?
Ja, tatsächlich eigentlich weniger, als wir immer denken, wenn wir uns Netflix anschauen. Wir haben diesen wahnsinnig spannenden Konflikt zwischen diesen extremst reichhaltigen, detaillierten, farbenfrohen schriftlichen Überlieferungen in den sogenannten Eddas, über die wir jetzt ja schon einiges gehört haben, und dem ziemlich spärlichen Befund, den wir in der Archäologie dagegen haben. Das macht es ziemlich schwierig. Wir können nachweisen, dass wir einen Polytheismus haben. Es gibt also eine ganze Reihe von verschiedenen Göttern. Die altnordischen Glaubensvorstellungen sind aber keine dogmatische Buchreligion, wie wir das zum Beispiel beim Christentum haben, eben mit einem Buch, wo was drinsteht und daran habe ich zu glauben, sondern das ist eher ein locker verbundener, nicht fest strukturierter Fundus an Glaubensvorstellungen und Bräuchen, der sich regional und zeitlich auch mit Sicherheit verändert haben wird. Diese feste nordische Religion, von der wir oftmals sprechen, die wird eigentlich erst mit der Wissenschaft auf Grundlage eben dieser Edda später konstruiert. Ich würde dementsprechend eigentlich auch lieber von dem altnordischen Begriff Sidr sprechen, das heißt Sitte oder Brauch, anstelle von Religion. Ein paar Elemente können wir tatsächlich archäologisch nachweisen. Wir können den Donnergott Thor mit seinem Hammer beispielsweise durch die hohe Anzahl von diesen kleinen Amuletten, Hammeramuletten nachweisen. Und teilweise können wir auch einige dieser extrem faszinierenden Mythen archäologisch belegen. Also zum Beispiel die Vorstellung von Valhall, diesem Kriegerparadies.
Was wissen wir denn über kultisches Personal? Also ich sag mal, gab es bei den Wikingern so eine Art Priester oder gab es Pfarrer oder irgendwie sowas?
Auch das ist ziemlich schwierig, weil wir darüber eigentlich keine schriftlichen Überlieferungen haben. Wir können davon ausgehen, dass die meisten Kulthandlungen wahrscheinlich vom Familienvorstand oder vom lokalen Anführer, vom Häuptling oder vom König geleitet worden sind. Es gibt aber so ein paar Hinweise auf etwas, was wir als Ritual Specialist, also Ritual- oder Kultspezialisten bezeichnen würden. Zum Beispiel die Goden, das sind im Island der Wikingerzeit eigentlich lokale Anführer. Ihre Macht stammt aber wahrscheinlich daher, dass sie ursprünglich einem Tempel vorgestanden haben oder vielleicht sogar einen Tempel besessen haben. Und das Wort Gode ist ja auch relativ nah an Gott, also Gurf im Altnordischen. Und es gibt diese wahnsinnig faszinierenden Völlur, die Völva, das würden wir heutzutage wahrscheinlich als Hexen bezeichnen. Das sind Seherinnen oder weise Frauen, die wir auch archäologisch nachweisen können, die wahrscheinlich die Zukunft voraussagen konnten, aber auch zaubern konnten oder Rituale geleitet haben.
Sie hatten jetzt gerade schon das Wort Tempel angesprochen. Also wo wurden diese Kulthandlungen denn vorgenommen? War das tatsächlich, waren das eine Art Tempel oder Kultbauten? Wie muss man sich die vorstellen?
Wir haben ja eigentlich immer diese teils schon romantisierte Vorstellung davon, dass das alles unter freiem Himmel stattfindet. Und tatsächlich gibt es ein paar Gesetze, die erst nach der Wikingerzeit erlassen wurden, in denen aber Kulthandlungen an bestimmten Naturstätten, in Hainen, an Seen oder auch an alten Grabhügeln explizit verboten wurden. Das heißt also, man hat offensichtlich auch Kulthandlungen an unter freiem Himmel vorgenommen. Mhm. Und diese Tempelbeschreibungen, allen voran die berühmte Beschreibung von Adam von Bremen zu dem Tempel in Gamla Uppsala, werden immer so ein bisschen belächelt als christlich beeinflusst. Also man schreibt den Heiden da etwas zu, was man aus seiner eigenen Religion kennt. Fakt ist, es ist aber so, dass wir inzwischen durchaus ein paar Gebäude kennen, die wir als Kultorte, als Kulthäuser oder Tempel interpretieren würden. Zum Beispiel in Uppåkra bei Lund im heutigen südlichen Schweden.
Das heißt, da ist noch tatsächlich was vorhanden?
Man hat dort eine relativ hohe Halle gefunden mit hier wirklich Hunderten von Funden, die auf Kultausübungen hindeuten. Also die Pfeiler dieser Halle waren mit kleinen Goldblechen, auf denen Figuren abgebildet waren, bedeckt. Also diese ganze Halle wird dann im Fackelschein wahrscheinlich golden geleuchtet haben. Und eine ganze Reihe von Waffen hingen an den Wänden. Und das kommt ja doch relativ nah an das, was wir über die Vorstellung von Valhall in der Edda finden können. Das finde ich wahnsinnig faszinierend, weil es doch darauf hindeutet, dass es so etwas wie Tempel tatsächlich gegeben haben wird.
Welchen Einfluss hatten denn eigentlich Sagen und Mythen auf das echte Leben der Wikinger?
Auch das ist wieder schwierig, weil wir gar nicht genau wissen, welche Sagen und Mythen, die wir heute kennen, sind denn in der Wikingerzeit tatsächlich schon rezipiert worden, was war bekannt. Ich denke aber, dass gerade die Vorstellung von diesen altnordischen Heroen, also die heldenhaften Kämpfer, dass das schon einen wahnsinnigen Einfluss auf die Mentalität der Wikinger im Hinblick auf eine Kriegerideologie gehabt hat. Beispielsweise die altnordische Variante des Nibelungenstoffes, der sogenannte Sigurd-Mythos. Siegfried heißt dort Sigurd und das wird bestimmt Einfluss auf die Glaubensvorstellungen, auf die Mentalität, auf den Alltag der Menschen gehabt haben. Und natürlich diese Vorstellung von Valhall, das Kriegerparadies. Jeder Krieger, der im Kampf fällt, kommt in dieses Paradies, macht dort den ganzen Tag nichts anderes als das, was Männer am liebsten machen. Tagsüber kämpfen, abends saufen und trinken. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein kleines bisschen was zu diesem Todesmut, zu dieser Kampfbereitschaft beigetragen hat, die wir den Wikingern ja eigentlich immer zuschreiben.
Und dann kam der Kontakt zur christlichen Welt. Was hat das mit den Wikingern gemacht? Wie hat das ihre Welt verändert?
Ich bin immer skeptisch. Ich glaube, dass es die Glaubensvorstellung und die Mentalität gar nicht so massiv beeinflusst hat, wie wir das anfangs denken mögen. Da kommt jetzt ein neuer Glaube und die Wikinger sind alle plötzlich brave Christen. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess und ich glaube, dass wir diese Kriegerideologie, die ja in diesen altnordischen Glaubensvorstellungen verwurzelt ist, dass die noch bis ins 13., 14. Jahrhundert hineinreicht. Ich denke, die größten Veränderungen sind der Kontakt mit dem christlichen Europa. Da kommt die Buchkultur, also es kommt eine Schriftlichkeit in den Norden, man gründet Kirchen und Klöster, man muss plötzlich den Kirchenzehnt abgeben und da kommt eine völlig neue Administration und auch eine, ja, ich sag mal, soziopolitische Strukturierung der Gesellschaft, die man so vorher gar nicht kannte. Und die Glaubensvorstellung, das ist, glaube ich, auf individueller Ebene ein fließender Prozess. Wir haben diese wunderschöne Überlieferung, dass im Jahre 999 oder 1000 auf dem Althing in Island beschlossen wird, dass man jetzt zum Christentum übergeht. Aber ein paar heidnische Riten sind noch immer erlaubt. Kindesaussetzung, der Verzehr von Pferdefleisch. Und wenn man den alten Göttern opfern möchte, dann darf man das weiterhin tun. Man soll es halt nur verborgen machen. Und ich glaube, das beschreibt relativ schön, dass es ein langsamer, fließender Prozess ist.
Dr. Matthias Toplak war das. Er leitet das Wikingermuseum Heitabu in Bußdorf in Schleswig-Holstein und hat uns viel erzählt über die Sitten und Bräuche der Wikinger. Herzlichen Dank.
Gerne.
Matthias, warum sind wir heute im 21. Jahrhundert eigentlich immer noch so fasziniert von der Götter- und von der Mythenwelt der Wikinger oder der Germanen?
Wahrscheinlich, weil es das genaue Gegenteil unserer Realität ist. Also ich glaube, der Blick in eine vollkommen andere Welt ist es das, was fasziniert. Da bestimmten Götter den Alltag, denen waren bestimmte Kräfte und Fähigkeiten zugeschrieben. Da wurden Helden verehrt, die angeblich die eigene Herkunftsgeschichte ausgemacht haben. Der Alltag wurde bestimmt von kultischen Handlungen, ohne die kein Kriegszug starten oder Handel abgeschlossen werden konnte. Heute gibt es für religiöse Menschen monotheistische Religionen. Da reicht ein Kirchgang pro Woche. Der Rest des Lebens ist durchrationalisiert, da kommt man ohne Mythen und Götterkult aus, also das krasse Gegenteil zu dem, was uns die Edda überliefert.
Tja, also was die Leute in 800 Jahren über uns erzählen, vielleicht werden sie erzählen, ein Kirchgang pro Woche reicht, vielleicht werden sie auch noch mehr erzählen, das wissen wir nicht, aber was drin steht in der Edda, woher sie kommt und warum sie so heißen könnte, das haben wir alles besprochen in dieser einen Stunde History. Schön, dass ihr dabei wart und die nächste Folge nächste Woche gibt es dann wieder mit Markus Dichmann, dann geht es um den 100. Todestag von Lenin.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.